Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie.
Hi Christoph.
Eine Frage habe ich für dich heute Morgen. Kannst du programmieren? Noch eine Frage. Programmierst du gern, wenn du es kannst?
Beides ein klares Nein. Und du?
Ein bisschen vielleicht, aber nicht gern. Warum? Computer, finde ich, sind einfach begriffsstutzig.
Ja, das stimmt. Und das sagst nicht nur du. Björn Ommer ist Professor an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, also an der LMU. Er gilt als einer der Väter der generativen AI für Bilder. Und er hat bei der letzten Republika in Berlin wunderbar beschrieben, wie begriffsstutzig Computer sind. Er spricht von den enormen Leistungen des menschlichen Gehirns, die in weiten Teilen bis heute nicht verstanden sind. Und nach dieser Eloge auf das Gehirn sagt er:
Wenn man das nachbauen will, fällt einem relativ schnell auf, dass was Hans Moravec, den wir dargestellt sehen, schon vor 40 Jahren beobachtet hat, dass Computer und Menschen gänzlich unterschiedlich sind. Computern fällt es enorm einfach, große Datenmengen auswendig zu lernen, exakt zu rechnen. Aber sie haben enorme Schwierigkeiten mit dem, was jedes kleine Kind hinkriegt. Den Panda-Bär zu erkennen, die Eisbären dort zu erkennen oder von dem Eisbären beispielsweise zu erkennen, dass das Ohr eigentlich nur ein umgedrehtes U ist. Und ein Auge nur als diesen Punkt hier zu begreifen.
Menschen und Computer verstehen sich einfach schlecht. Man könnte das verbessern, indem wir Menschen immer besser lernen, Computersprache zu sprechen, also indem wir lernen zu programmieren. Oder aber wir machen das genaue Gegenteil. Wir machen es ganz andersherum. Hier noch einmal Björn Ommer aus demselben Vortrag bei der Republika.
Die Alternative dazu ist, dass der Computer sich uns annähert. Und das hat die Informatik, das haben die technischen Wissenschaften über viele, viele Jahrzehnte versucht zu machen, dass wir uns langsam von der Lochkarte hin zu immer einfacher verständlichen Systemen bewegt haben. Das ist die Richtung, in der wir uns bewegen wollen, dass die Maschine am Ende des Tages dem Menschen näher kommt. Wenn uns das irgendwann gelingt, dann wird der Computer zu einem deutlich besser, einfacher, nutzbareren Werkzeug, zu einer Enabling Technology, zu einem Ermöglicher für weiteren technischen Fortschritt.
Und damit sind wir mitten im Thema, nämlich bei Björn Ommer. Letzte Woche haben wir unsere Folge verschoben. Magst du einmal erzählen, wo du warst und vielleicht auch schon erklären, warum wir ausnahmsweise nicht Dienstag gesendet haben?
Ich war in Zürich bei dem Annual Symposium von World Minds, der internationalen Community für Wissenschaft und Wirtschaft. Und dort hatten wir gemeinsam mit Bit Capital, einem Finanzunternehmen aus Berlin, ein AI-Dinner am Vorvorabend des Annual Symposiums veranstaltet. Und Gast dort war unter anderem Björn Ommer. Ich durfte den Abend moderieren und Björn Ommer war mein erster Gast, sozusagen der Stargast. Er ist eine internationale Berühmtheit mittlerweile geworden. Du hattest es gerade angesprochen, er ist einer der Väter der generativen Bilder für AI und er ist ausgesprochen groß. Ich habe mich ihm gegenüber wirklich klein gefühlt. Geschätzte 2,20 Meter ist er groß.
Björn Ommer ist, wie ich schon gesagt habe, Professor an der LMU, wo er die Computer Vision and Learning Group leitet. Und zuvor war er Professor im Fachbereich Mathematik und Informatik der Universität Heidelberg. Er hat Informatik zusammen mit Physik als Nebenfach an der Universität Bonn studiert. Anschließend absolvierte er sein Promotionsstudium in Informatik an der ETH Zürich. Dort erhielt er auch seinen Doktortitel.
Björn Ommer, deswegen kommen wir auf ihn zu sprechen, hat die berühmte Stable Diffusion Methode erfunden. Eine der Grundlagen für generative AI für Bilder. Mit dabei bei dem Abend war auch der Gründer von Bit Capital, Jan Beckers. Auch er ist einer der führenden Experten für künstliche Intelligenz. Hören wir einmal kurz hinein, was er vor einigen Tagen beim Handelsblatt Disrupt Podcast gesagt hat.
Aber es gibt auch durchaus reale Szenarien, dass am Ende die ganze Disruption, die jetzt stattfindet in den nächsten Jahren, noch einmal viel größer wird. Vor allen Dingen, und das steht bereits jetzt fest, kommt sie schneller. Während das Internet seit seiner Erfindung mal sehr, sehr viele Jahre gebraucht hat, um A, Verbreitung zu finden und B, dann auch wirtschaftlichen Impact zu entwickeln, sehen wir jetzt, dass generative künstliche Intelligenz, die mit Abstand am meisten oder am schnellsten wachsende Technologie ist, die bereits jetzt diesen wirtschaftlichen Impact entfaltet. Und deswegen ist es auch sehr gerechtfertigt, dass die Unternehmen, die davon jetzt und in den Folgeunternehmen profitieren, auch die sind, die die Trendwende wiederum bei Technologieaktien angeführt haben. Und wir sind am Anfang dieser Entwicklung.
Eines der großen Themen der Woche war AI. Du hast erzählt, ihr hattet ein ganzes AI-Dinner und du hast einige spannende Themen mitgebracht, die wir uns einmal anschauen wollen. Starten wir, oder?
Auf geht's in die Folge.
Der HI-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und das ist heute unser Thema.
Wohin künstliche Intelligenz als nächstes steuert.
Text, Bild und Video bekommen die Maschinen schon erstaunlich gut in den Griff. Ihre Erfinder sehen die nächsten Anwendungen in greifbarer Nähe. Fast ohne Änderungen können die Algorithmen ähnliche Erfolge in Biologie, Chemie und Materialwissenschaften hervorbringen. Wenn es eine einzige Zahl gibt, an der man die enorme industrielle Bedeutung von künstlicher Intelligenz ablesen kann, dann ist es der Aktienkurs des Chip-Herstellers Nvidia.
Nvidia kicking off its AI Developers Conference today. Let's find out what investors can expect.
I think the big thing that everyone is looking for, Joe, is the announcement of the B100, which is Nvidia's newest high-end AI accelerator chip. It's said to be about 2x faster than their current high-end chip, the H200, and it'll cost probably 20 to 30% more than the H200 as well. So you're getting 2x performance, which is what the specs show right now for the B100 versus the H200. You're only paying 20 to 30% more. I think Nvidia is going to try to make this a pitch to all of the hyperscalers and other big entities that are building AI infrastructure that they can get even better chips from Nvidia at a better price. Even though it's a higher price, the performance is better.
Die Zahlen sind enorm. Über $850 pro Aktie, über 2100 Milliarden, also 2,1 Billiarden Dollar Bewertung. Beinahe eine Verdopplung des Kurses seit Jahresbeginn. Fast eine Verachtfachung in den vergangenen anderthalb Jahren. All dies ein Ergebnis eines Glücksfalls, nämlich des Glücksfalls, dass Grafikkarten von Nvidia die Algorithmen der generativen AI besser, schneller und effizienter rechnen können als jeder andere Chip der Welt.
Seinen besten Chip kann Nvidia derzeit angeblich für $20,000 pro Stück verkaufen, während die Produktionskosten geschätzt bei $4,000 liegen. Ein Deckungsbeitrag vom Vierfachen des Herstellungswerts, solche Mirakel wären nicht denkbar ohne den plötzlichen und bahnbrechenden Erfolg der text- und bilderzeugenden künstlichen Intelligenz. Und dieser Erfolg wäre seinerseits nicht denkbar, wenn es nur um Spielereien ginge und die Technik keinen wirtschaftlichen Nutzen durch enorme Effizienzsteigerung schaffen würde.
Künstliche Intelligenz, das kann man sagen, scheint Produktivitätsreserven in einem Ausmaß zu heben, wie es zuvor nur Desktop-Computer, Mobiltelefon oder das Internet selbst geschafft haben. Eine völlig neue Industrie entsteht. Eine Produktivitätsindustrie. Bislang sind die Maschinen vor allem mit Texten und Bildern trainiert worden, wie sie zu Millionen und Milliarden im Internet zu finden sind. Wikipedia, YouTube, die Webseiten der renommierten Medien lieferten die wichtigsten Daten. Aber damit nun nicht mehr genug.
Denn da dieser Anwendungsfall nun bewiesen ist, brechen die Pioniere sozusagen zu neuen Kontinenten auf. Es könnten nun ähnliche Revolutionen in Biologie, Medizin und Materialwissenschaften bevorstehen.
Ähnliche Revolutionen in ganz anderen Wissenschaften. Biologie, Medizin, Materialwissenschaften sind nur einige Beispiele. Warum? Aus Sicht der Algorithmen sind Wörter eines Textes nur abstrakte sogenannte Token. Die Maschine errechnet die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Token auf einen anderen folgen kann. Was bei Wörtern anstandslos funktioniert, könnte auch bald mit anderen Dingen geschehen. Zum Beispiel mit Genen, mit Aminosäuren, mit Peptiden, mit Atomen, mit Molekülen, mit Quanten. Also mit jedem anderen Baustein, der digital ausgedrückt werden kann.
Man könnte die Maschinen zum Beispiel statt mit Texten aus Wikipedia und der New York Times mit Datensätzen aller jemals sequenzierten Gene oder aller entschlüsselten Proteine füttern, was Googles Tochter AlphaFold bereits tut. Oder mit den Verbindungen aller bekannten Moleküle oder den Elektronenkonstellationen aller jemals kartierten Stoffe.
Auf diese Weise trainiert, könnte die Maschine vielleicht Gensequenzen für lebensfähige Organismen vorhersagen. Also beispielsweise, man füttert hinein alle Genome aller lebensfähigen Organismen, die wir heute kennen, und die Maschine sagt einen anderen lebensfähigen, bislang aber noch völlig unbekannten Organismus voraus. Also Frankenstein, Homunculus, neues Leben.
Oder Werkstoffe für den Flugzeugbau oder CO2-freie Treibstoffe für Motoren und Turbinen. Man stelle sich vor, Forscher oder Ingenieurinnen könnten sich in einer Datenbank aller theoretisch möglichen biologischen oder chemischen Stoffe bedienen und sie in virtuellen Organismen auf ihre Eigenschaften und Wechselwirkungen testen. Die Auswirkungen solcher Technologien wären so faszinierend wie auch gefährlich. Doch bei verantwortungsbewusster Anwendung könnten, ähnlich wie bei Bildern und Sprache, gewaltige Produktivitätsreserven gehoben werden. Und weit entfernt liegt diese Aussicht nicht mehr, weil es der künstlichen Intelligenz egal ist, ob die Token, mit denen sie arbeitet, Sprache repräsentieren oder Moleküle, braucht es wenig Aufwand, um generative KI von einem zum anderen weiterzuentwickeln. Man füttert sie einfach mit anderen Datensätzen und schon nehmen eben Heil oder auch Unheil ihren Lauf. Und du hast noch ein weiteres Thema aus Zürich mitgebracht, das ich persönlich super, super spannend finde.
Was wir gerade besprochen haben, dass also der Computer anstelle von Wörtern mit Genen und Gensequenzen oder anderen zusammenhängenden naturwissenschaftlichen Themen arbeitet, das ist in der KI-Szene schon seit langem bekannt. Das war eigentlich schon immer klar. Jetzt kommen wir aber an den Punkt, wo es nicht nur machbar ist, sondern wo es eigentlich der nächste und naheliegendste Schritt ist, weil das Gerät mit Texten und Bildern so gut zurechtkommt. Eine Schwierigkeit besteht noch darin, dass einmal vorhergesagte, sagen wir Lebewesen, den kleinen Mikroorganismus, tatsächlich dann auch auszudrucken, die sogenannte Synthetisierung. Synthesizer sind die Maschinen, die in der Lage sind, einen theoretisch errechneten Gencode dann tatsächlich in der Wirklichkeit zusammenzufügen, sodass er seine biologische Wirkung entfalten kann. Das ist nicht ganz einfach, aber auch da macht die Technik große Fortschritte. Aber wenn man sich jetzt einmal die Frage stellt, was passiert denn dann, wenn das der Fall ist, wenn also jedes beliebige Lebewesen vom Computer ausgerechnet und vorhergesagt werden kann, und dann tatsächlich in Synthesizern in der Wirklichkeit entsteht, taucht natürlich sofort die Frage auf, ob diese Technologie nur von wohlmeinenden Menschen benutzt werden wird oder auch von Schurken und Attentätern und Terroristen.
Covid-19 hat über 20 Millionen Leben gefordert. Das ist über das Zehnfache mehr, als wenn ein nuklearer Sprengkopf in einer Großstadt detonieren würde. Und zukünftige Pandemien könnten noch viel schlimmer sein. Maßgeschneiderte DNA ist für die Biotechnologie und eine gesunde, nachhaltige Zukunft unerlässlich. Aber in den falschen Händen, wie du gerade gesagt hast, könnte sie großen Schaden anrichten. Nur autorisierte Forscher sollten in der Lage sein, DNA zu erhalten, die es ihnen erlaubt, pandemiefähige Agenten zusammenzusetzen. SecureDNA ist eine kostenlose, gemeinnützige Screening-Plattform, die entwickelt wurde, um die DNA-Synthese überall zu schützen.
Ja, und SecureDNA, da hat entscheidend dran mitgewirkt Professor Adi Shamir, Professor am Weizmann-Institut in Israel. Auch er war in Zürich zugegen. Ein wirklicher Experte auf dem Gebiet der Kryptographie. Wenn wir einmal hinein in eine Rede, die er vor einiger Zeit gehalten hat, wir müssen gar nicht genau verstehen, was er da jetzt sagt. Wir müssen verstehen, dass er wirklich sehr, sehr detailliert redet. Hören wir einmal ganz kurz rein und dann erklären wir, welche Idee er jetzt noch mitgebracht hat, um das drohende Problem zumindest zu mildern.
So, I'm going to talk about some security issues of machine learning. It's clear to all of us now that the introduction of deep neural networks about 10 years ago had profound impact, lots of applications, but there are several remaining major problems in the field.
Ja, so viel dazu, was Adi Shamir in einer anderen Rede gesagt hat. Aber Christoph, erzähl uns doch mal, was hat er jetzt konkret vorgeschlagen? Was hat er dir in Zürich erzählt?
Hand aufs Herz, Sophie, hast du schon mal versucht, bei einem Farbkopierer einen Geldschein zu kopieren?
Ich glaube tatsächlich nicht, du bestimmt, oder?
Ich habe schon mal probiert. Als Farbkopiereraufgaben habe ich es natürlich probiert. Hast du schon mal versucht mit Führerschein, Personalausweis?
Nein, auch das natürlich nicht. Du bestimmt auch das, oder?
Klar, habe ich das probiert. Was passiert? Also wenn du es noch nicht probiert hast, kann ich ein kleines Rätsel draus machen. Was passiert, wenn du einen 20-Euro-Schein auf einen Farbkopierer legst und dann auf Kopieren drückst?
Naja, wenn du so fragst, dann funktioniert es ganz sicher nicht.
Das funktioniert wirklich nicht. Jetzt nimm eine andere Währung, ja? Vorseite, Rückseite von jeder beliebigen, obskuren, abgelegenen Währung der Welt. Funktioniert's oder funktioniert's nicht?
Nein, natürlich nicht. Sonst könnte man ja Geld kopieren in Hülle und Fülle.
Genau. Das gleiche gilt für Personalausweise, für Pässe, für Führerscheine, für alles Mögliche. Interessant ist, wie es eigentlich kommt, dass diese Farbkopierer das nicht kopieren. Sie weigern sich einfach. Warum weigern sie sich? Weil sie es erkennen. Alle Farbkopiererhersteller der Welt haben sich zusammengeschlossen und verhindern, auch natürlich durch gesetzlichen Druck und internationale Vereinbarungen, dass offizielle Dokumente kopiert werden können. Das machen sie, indem sie die Muster einkopiert haben und jeder Farbkopierer enthält einen Chip, auf dem die Muster aller wichtigen staatlichen Dokumente der Welt enthalten sind. Und wenn du einen dieser Dinge auf den Kopierer, auf die Glasplatte legst, dann passiert eben gar nichts mehr. Und jetzt, um das kleine Rätselspiel noch zu verändern, was passiert, wenn wir uns jetzt einen Computer zulegen und alle Gene aller Lebewesen, die jemals kartiert worden sind, hineingeben, um die Maschine einen möglichst schädlichen Covid-Nachfolger erfinden zu lassen, dann wird die Maschine das wahrscheinlich ausspucken. Aber wenn wir ihn jetzt auf den Synthesizer geben, also diesen, sagen wir mal, hochgefährlichen Gencode, der gefährlicher sein kann als Covid, der vielleicht sogar gefährlicher sein kann als Anthrax, und wir sagen dem Synthesizer jetzt, bitte ausdrucken, was passiert dann?
Naja, ich hoffe mal, dass es nicht funktioniert, damit wir alle geschützt sind. Sonst mache ich mir jetzt große Sorgen, wenn du was anderes sagst.
Professor Adi Shamir hat bei unserem AI-Dinner bei mir danach auch im persönlichen Gespräch geschildert, dass da tatsächlich was passiert, weil der Synthesizer druckt das auch nochmal. Caveat, noch sind Synthesizer nicht in der Lage, komplizierte Genkettenchromosome auszudrucken. Aber sie werden es wahrscheinlich bald sein. Noch ist es zum Glück nicht so. Aber er möchte die Zeit nutzen, bis das der Fall ist, um Sicherheit einzubauen, nämlich eine ähnliche Regelung, wie wir sie von den Geldscheinen und den Farbkopierern kennen, gibt es noch nicht in der Biologie. Das heißt, bis heute keine Selbstverpflichtung. Und was er jetzt erfunden hat und in einem wissenschaftlichen Papier an eine führende Zeitschrift mittlerweile eingereicht hat, das ist eine Verschlüsselungstechnologie, mit der Synthesizer davor bewahrt werden, schädliches Material auszudrücken. Und warum eine Verschlüsselungstechnologie? Weil anders als beim Geldschein, der Geldschein ist öffentlich. Das heißt, wenn alle Farbkopierer der Welt die Geldscheine abgespeichert haben, entsteht überhaupt gar kein Schaden, weil die ja sowieso öffentlich sind. Aber würde man jetzt die Liste aller potenziell schädlichen Gensequenzen abspeichern in den Geräten, hätte man ja breit verteilt die Liste aller schädlichen Gensequenzen. Deswegen möchte er so verteilen, dass sie nur verschlüsselt bei den Synthesizern ankommen und dort dann eben die Sperre, die Kopiersperre, die Drucksperre eintritt, noch bevor das schädliche Material überhaupt ausgedruckt werden kann. Aber nochmal, das ist bisher nur eine Idee, ein vager Vorschlag. Es gibt es noch nicht. Wir sehen also, künstliche Intelligenz kombiniert mit Biotechnologie kann gefährlich sein. Und jetzt ist die richtige Zeit, Vorkehrungen zu treffen.
Das wäre wirklich schrecklich, alles, was du gerade beschrieben hast. Hoffen wir natürlich, dass das nicht kommen wird. Und gibt es denn einen zeitlichen Rahmen, den er angesprochen hat, zu dem das Ganze real werden könnte?
Im Raum waren auch einige führende Gentechniker und Biologen, unter anderem Professor Chris Mason, Professor an der Cornell University in New York. Auch ihn hatten wir hier schon im Podcast. Er hat berichtet, dass nach seiner Kenntnis Gensynthesizer, die komplexe Chromosomen herstellen können, noch einige Zeit dahin sind, bis sie tatsächlich Wirklichkeit werden. Aber es herrschte auch Einigkeit im Raum, dass es eines Tages der Fall sein wird und nicht mehr allzu lange hin. Also macht es schon Sinn, sich damit zu beschäftigen und Wege zu finden, wie man Schaden verhindern kann.
Und wer die Folge mit Chris Mason jetzt nochmal anhören möchte, genau vor einem Jahr hatten wir ihn hier im Podcast gehabt, da hattest du ihn auch in Zürich interviewt. Es ist die Folge 230 für alle, die daran nochmal interessiert sind.
This has been a mixture of technology and innovation and competition. Because you had multiple companies competing in 2006 and 7 and 8 to get essentially the fastest way to, instead of sequence one molecule of DNA, which was called Sanger sequencing, where you'd see basically one molecule that might be several hundred bases long. So remember, the human genome is 3 billion letters long. So if you're sequencing something that's a few hundred one at a time, it will take you a long time. That's why the first human genome took so long. Even with multiple groups doing all the sequencing, it's just not that much throughput. But there were multiple platforms that were announced in the mid-2000s, the mid-noughties, where it was Illumina, Life Technologies, IonTorrent, PacBio, these different companies that realized instead of just sequencing one molecule of DNA, you can have a good camera effectively watch millions or even now billions of small reactions happen at the same time. And at each reaction, you're building a strand of DNA. You're seeing when you take like blood out of your arm and you kind of wash it over that, it looks like a microscope slide, but then you have billions of fragments of your DNA and they begin a reaction on each one of them. And so if you, the cameras got good enough and then the computational tools got fast enough that you could then image and analyze billions of reactions all at the same time.
Und das war's auch schon mit dem HIGH-Podcast für diese Woche.
Bis zur nächsten Woche wünschen wir guten Start in den Tag.
Bis Dienstag um 5.55 Uhr. Tschüss.
Tschüss.
Das war der HIGH-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hi GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.